herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ja, heute ist eine besondere Folge, weil erstens feiern wir über 400.000 Downloads. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns diese freudige Zahl ermöglicht hat. Hört weiter. Zweitens ist das Besondere, dass die Fritzi und ich nach 1,5 Jahren uns wieder mal live getroffen haben. Oder ich meine, wir haben uns schon mal gesehen, aber jetzt auch wieder mal live den Podcast aufnehmen, was an diesem Jubiläumstag besonders schön ist. Und das Dritte, was total super ist, ist, dass wir in der Kurkonditorei Oberla sitzen, in Oberla, und wirklich quasi passend vor Ort euch die letzte Folge unserer Favoritenstaffel aufnehmen und erzählen, Fritzi.
Das ist toll.
Das ist sehr, 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 sehr toll. Ja, und wie gesagt, es ist die letzte Favoritenstaffel und heute geht es um Fabriken in Favoriten und Produktionsstätten und ich sag mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, wir haben gerade einen Gemüsestrudel verschmaust und eine Kurkonditorei-Nachspeise. Ich doch keine Schokomousse-Torte, sondern eine Himbeertorte, du ein Maroni-Tartlet. Und was trinkt man denn am liebsten zum Kuchen? Einen guten Kaffee, oder?
Ja.
Ja. Und wir werden gleich über die Feigenkaffee-Fabrik sprechen.
Ja.
Und aber sag doch mal, wenn man in Favoriten sitzt, da gab es so viele Fabriken, was hat denn die Frau Klima da in ihrem Buch geschrieben über diesen Zustand?
Die Frau Klima hat was sehr Nettes über die Ankerbrotfabrik geschrieben. Mhm. Und zwar, dass man dort in der Backanlage für Vollkornbrot bei Betriebsfeiern, also von der Belegschaft aus, Händeln gebraten hat. Weil da sind so 10, 12 Händeln reingegangen. Und das war sehr praktisch, wie dann der Betriebsleiter draufgekommen ist. Weiß nicht, ob es verboten oder nicht. Er war auf jeden Fall erstaunt.
Eigentlich wollte ich jetzt ganz was anderes wissen.
Okay, was denn?
Eigentlich hast du mir gesagt, dass wenn man in der Mitte von Favoriten gestanden ist, je nachdem wie der Wind ging, ein anderer Geruch gekommen ist.
Ja. Das hat auch die Frau Klima geschrieben. Und zwar ist, man hat das bei Niederdruckwetter besonders gemerkt, ob der Wind kommt von der Ankerbrotfabrik, da hat es nach Brot gerochen, oder von den Süßigkeitenfabriken, die da waren.
Heller.
Und
Casali.
Genau. Oder von der Fischfabrik.
Die heißt Wahaneck.
Wahaneck, die ist ja heute noch, also die Erzeugnisse gibt es heute noch. Und dann hat es noch gegeben die Imperialfeigenkaffeefabrik.
Und warum sagst du das so erfreut? Weil du jetzt, weil wir gerade diesen guten Kaffee trinken oder weil...
Ja, aber da nehme ich nicht an, dass ein Feigenkaffee drinnen war, aber weil das halt ganz einfach eine Kindheitserinnerung ist.
Aha. Inwiefern?
Naja, schau, es war ja so, dass Kaffee wahnsinnig teuer war. Mhm. Und da hat man zum Kaffee einen Feigenkaffee gegeben.
Ja, was ist ein Feigenkaffee überhaupt? Ja.
Ein Feigenkaffee ist ein Kaffeeersatz, echt aus getrockneten Feigen, aus auf besondere Art getrocknete Feigen, also die in meinem Garten wachsen und die, wenn ich die trocken, wer es nicht als Kaffee verwenden können.
Sondern als getrocknete Feigen.
Aber dieser Feigenkaffee, das war eine ganz interessante Geschichte. Meine Großmutter hat einen sehr, sehr guten Kaffee gemacht. Mhm. Und sollte den Werdegang von diesem
ich bitte darum.
Kaffee erzählen. Also es war so, als erstes bin ich geschickt worden zum Kolonialwaren. Händler, weil Kaffee...
Kolonialware.
Ich habe 5 Decker Kaffeebohnen gekauft, war sehr teuer. Dann
habe ich... 5 Decker, das ist ja nichts.
Nein, das ist so gekauft worden, 5 Decker, weiß ich. Dann zu Hause angekommen bei der Großmutter, habe ich gekriegt die Kaffeemühle in die Hand gedrückt. Kennst du die noch?
Mit oben
an der Kurbel unten.
Wo man das so reintut und...
Laden. Ja. Habe den Kaffee reiben müssen und dann hat die Großmutter den Kaffee in der Karlsbader Kaffeemaschine gemacht.
So, und jetzt sagen wir, was ist die Karlsbader Kaffeemaschine?
Das waren diese weißen Keramik- oder Porzellan, kennst sicher. Das besteht aus drei Teilen, eine Kanne, drauf der Filteraufsatz und drauf der, ein kleiner Wasseraufsatz. Und das Ganze hat so funktioniert, in diesem Filteraufsatz ist der sehr von mir natürlich sehr grob gemahlene Kaffee gekommen, weil der Filter unten war ein Sieb, auch aus Porzellan oder aus Keramik. Da hat es keine Filtertüten gegeben. Und da hat der Kaffee sehr grob sein müssen, gemahlen sein müssen, ist reingekommen. Und dann ist oben aufgegossen worden und in diesem Wassereinsatz, der hat an der Seite lauter kleine Löcher gehabt. Und das hast angefüllt mit kochendem Wasser und durch diese kleinen Löcher ist das Wasser relativ langsam runtergegangen. Und was ich natürlich das Wichtigste sagen habe müssen, der Feigenkaffee.
Ja.
Das war der Imperial Feigenkaffee in einer roten Packung. Das waren Quadrate, die wieder in vier Quadraten pro ein Zentimeter Seitenlänge. Und da hast ein Quadratl ist gebrochen worden und zum Kaffee.
Zum Kolonialwarenkaffee dazugekommen.
Genau. Und das hat dem Ganzen so einen molligen, guten Geschmack gegeben.
Gibt es so Feigenkaffee eigentlich heute noch?
Aber Feigenkaffee gibt es nicht mehr. Es gibt einen Malzkaffee, es gibt, also zumindest den Imperial gibt es nicht mehr. Meines Wissens.
Naja, das Imperium ist ja auch schon vorüber.
Imperium ist vorüber und Imperial ist eben nichts mehr.
Aha, das klingt gut. Und zu diesem wunderbaren, molligen Kaffee, den hast du aber als Kind noch nicht trinken dürfen, oder?
Oh ja.
Was?
Da wird ja mehr Feigenkaffee als Bohnenkaffee drin gewesen sein.
Und dazu hast du dann ein Stück Striezel vom Anker gegessen?
Ein Dreier.
Was ist das, ein Dreier?
Ein Dreier war Milchbrot vom Anker, der aus drei Würsteln bestanden hat, nicht Würsteln, sondern Teigrollen, bestanden haben, die unteren zwei nebeneinander und die dritte oben drauf. Mhm. Und wenn du es auseinandergeschnitten hast, hat es dann so einen Dreipass sozusagen ergeben. Mhm. Und das war das Jausengebäck. Ein Dreier, ein Kaffee und ein Dreier, das war.
Und dazu dann Marillenmarmelade oder?
Unter Umständen, oder wir Kinder, wenn wir was Süßes wollten, haben wir ein bisschen Wasser draufgegeben und dann Zucker draufgestreut. Also das war verschiedene Sachen.
Und dieser Dreier ist hergestellt worden in Favoriten?
Genau.
In der Ankerbrotfabrik?
Genau.
Und die Ankerbrotfabrik liegt, wie ich gelernt habe, auf einem Berg, nämlich dem Absberg. Hätte ich jetzt so nicht wahrgenommen.
In der Absberggasse.
In der Absberggasse. Aber erzähl mal, wie kam es denn zu dieser Ankerbrotfabrik?
Naja, diese Ankerbrotfabrik ist 1891 von zwei Brüdern, den Brüdern Mendeln, gegründet worden. Sie waren Bäcker. Mhm. Und die haben das auf der Höhe, auf der Anhöhe, die Fabrik aus logistischen Gründen gemacht, weil ganz einfach die vollen Pferdefuhrwerke,
Mit dem Brot halt
mit
drauf?
Mit dem Brot und den 2-Kilo-Brotleiben, die haben am Anfang nur 2-Kilo-Brotleibe produziert, den Berg hinuntergefahren sind. Und wenn es leer waren, haben es die Pferde natürlich viel leichter getan,
nach oben
wieder
gefahren.
Hinaufzukommen. Genau, und die haben aber relativ einen großen Erfolg gehabt und haben schon nach 2 Jahren aus der Bäckerei eine Fabrik gemacht. Mhm. Also das Ganze fabriksmäßig hergestellt, haben um die Jahrhundertwende bereits 100 Filialen in Wien gehabt.
Wow, und die haben nur dieses 2-Kilo-Brot verkauft?
Am Anfang, dann haben sie auch umgestellt auf andere Sachen. Später dann, also 1914 sind sie zum Beispiel als staatswichtiger Betrieb eingestuft worden, weil sie die Armee beliefert haben. Also
sie haben lauter Armeelieferanten erwähnen, wie die Stiefel, die Gewehre,
naja,
jetzt war, das Ankerbrot.
Ja, Krieg war ein guter Geschäftszweig, muss man sagen. Mhm. Und 1920 haben sie bereits 2000 Mitarbeiter gehabt.
Wow.
Sie haben dann angefangen, Teigwaren herzustellen, sie haben angefangen, Feinkonditorwaren herzustellen, Jausengebäck und so weiter. Haben staatliche Auszeichnung bekommen, aber sie war eine jüdische Familie und ist 1938 was passiert?
Arisiert.
Arisiert worden. Sie haben es dann, es war dann im letzten Kriegsjahr, war ungarisches Zwangsarbeiter, also ein Lager für ungarische Zwangsarbeiter dort untergebracht. Mhm. 1945 sind im 10. Bezirk.
Die Sowjets gewesen?
Sowjets gewesen, haben das zwar zuerst geplündert angeblich, haben aber nachher dazu beigetragen, dass die Produktion aufrechterhalten werden konnte, weil sie Mehllieferungen aus der Sowjetunion ermöglicht haben.
Und womit die Wiener Bevölkerung mit Brot versorgt werden konnte.
Genau. Mhm. Und natürlich auch, die haben das wahrscheinlich auch aus eigennützigen Gründen gemacht, also das muss man schon sagen. Mhm. Es ist dann restitutioniert worden und ist 1969 aber von einer anderen Firma übernommen worden und es hat dann öfter gewechselt. Ja. Ankerbrotfabrik war wahnsinnig bekannt.
Okay, 10 Minuten. Okay, das ist halt immer interessant, wenn man so im öffentlichen Raum ist, dass man so andere Leute hört und so interaktiv ist.
Genau.
Das ist schon, also,
ist nett auch, oder?
Ist einmal wieder was anderes.
Ja, und ja, was wollt ihr jetzt sagen?
Wir waren bei den Anker, bei der Ankerbrotfabrik und wir waren...
Dass die wahnsinnig bekannt waren.
Ja.
Weil das wirklich die erste, also nicht die erste, aber die bekannteste Werbung meiner Ansicht nach war.
Ah ja, genau. Und zwar nämlich, eigentlich wollte ich dich nämlich eingangs fragen, Fritzi, worauf freut sich der Wiener, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt?
Auf Hochquellenwasser und Ankerbrot. Das war eine Werbung, die aber wirklich jeder Wiener gekannt hat.
Okay.
Von der Wiege bis zur Bahre.
Aber ich muss sagen, ich war jetzt gerade in Berlin und es war ganz toll dort. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch aufs Wiener Wasser gefreut.
Ja.
Aus der Leitung.
Ja.
Ja. Und auf mit dir in der Kurkonditorei sitzen und Kuchen futtern.
Ja, das ist auch schön. Aber bitte einen Kuchen kriegst du in Berlin auch während des Hochquellenwasser.
Kriegt man natürlich da nicht. Was ich aber jetzt, wo wir schon beim Zucker sind.
Ja.
Es gab auch noch eine Zuckerlfabrik im 10. Bezirk. Und zwar die Heller Zuckerlfabrik.
Ja, genau.
Die ich ganz gerne mitbringe als Mitbringsel, zum Beispiel nach Berlin. Die Wiener Zuckerl.
Ja.
Erzähl mal.
Von Wiener Zuckerl erzählt er nichts, weil die mag ich nicht.
Ah ja.
Okay, aber von der Heller Fabrik erzähle ich das schon was. Die waren ursprünglich im 3. Bezirk, sind von jüdischen Brüdern gegründet worden wieder, waren im 3. Bezirk, wobei das ganz interessant ist, die haben da in der Nähe vom Beatrixbad von ehemaligen, das ist, muss da vorstellen.
Weit oben, oder?
Ja, bei Wien Mitte. Ja, bei Wien-Mitte ungefähr, da in der Nähe von deinem letzten Stundenhotel, was wir einmal erwähnt haben. dieses Beatrixbad ist hier übrigens renoviert. Also auf jeden Fall haben die...
Von meinem Stundenhotel. ich möchte es hier klarstellen, ich betreibe kein Stundenhotel und ich frequentiere es auch nicht.
Okay.
Anyhow.
Gut, das wollen wir ja jetzt keine Intimitäten. Auf jeden Fall waren die früher Ökologen anscheinend, weil die haben die Energie von diesem, der Abwärme sozusagen. Von diesem
Aha, also quasi die Energie des Stundenhotels?
Nein, wir reden ja vom Bad und nicht vom Stundenhotel, war ja nur eine Verortung.
Ach so.
Wo das ungefähr war. Jetzt habe ich die wieder ganz fertig gemacht.
Jetzt bin ich abgeschwiffen.
Na gut, die sind dann in den 10. Bezirk gezogen, sind relativ bald Hoflieferanten geworden, sogar zu Kammerlieferanten des Kaisers.
Das heißt, die sind wirklich bis in sein Schlafzimmer
vorgedrungen
mit ihren Zuckerln.
Genau. Und haben angeblich vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1400 Leute beschäftigt gehabt. Also schon eine ganz schöne Fabrik.
Mhm.
Auslandsniederlassungen gehabt, in London und in Paris. Die sind allerdings nach dem Ersten Weltkrieg dann verloren gegangen. Man hat dann andere Sachen auch noch produziert, Obstkonserven und so weiter, hat sogar eine staatliche Auszeichnung gekriegt. Und was ist passiert? 1938?
Arisiert.
Dann ist es aber wieder restituiert worden und ist aber jetzt ist dann verkauft worden.
Und die sind immer noch dort?
Nein, das Ganze wird jetzt beim Mann. Also die ist ja an Viktor Schmidt verkauft worden. Viktor Schmidt und Söhne sagt er vielleicht auch was. Ildefonso-Würfel,
Ildefonso, liebe ich.
Und abgesehen davon, dass sie gelten als Erfinder der Trachees. da.
Wirklich?
Ja.
Die Dragee-Kekse liebe ich auch.
Nein, nicht Dragee-Kekse, war ja kein Sali, ne?
Aber auch Dragee.
Ja. Aber Dragee-Zucker, nicht? Wie so Schokolade überzogene Zucker. Dragee.
Ah.
Und, also, da sieht man, wie jung du bist.
Ja.
Ja, ehrlich. Und jetzt hast du mich aus der Fassung.
Aber das passt ja auch wieder zu Favoriten Dragee
und Drasche. Dragee. Na gut, das auf jeden Fall ist es an Viktor Schmidt und Söhne verkauft von Ildefonso Don Alonso. Und das Werk ist geschlossen worden im 10. Bezirk. Und er gehört dann ist zum Nestle-Konzern gekommen.
Nein.
Und jetzt gehört es zum Manna.
Nestle hat es aber wieder verkauft, zurück nach Wien. Also sollte uns jemand von der Firma Manna zuhören, wären auch für Sponsorings offen.
Wir wären für Sponsoring und auch für Werksführungen.
Für Werksführungen und für ganz viel Schoko.
Ja. Ja, und der andere Heller.
Ja, der macht ja musikalische Zuckerl, oder?
Der macht Musiker und ist ein Enkel
akustische Zuckerl und erfreut unsere Sinne.
Auf allen Ebenen.
Naja, den Tastsinn weiß ich jetzt nicht. Aber gut, also, womit wir wieder beim Beatrix-Bad wären.
Hier gebe ich kein Prosecco zum Auftakt.
Zum Feiern.
Zum Auftakt, ja.
Genau, Casali haben wir ja schon erwähnt, das sind die Freunde mit den Schokobananen.
Schokobananen, wo ich gar nicht wusste, dass die ja echte Schokomark drinnen haben.
Bananenmark
meine ich. Also doch kein Prosecco.
Doch auch kein Prosecco kein für Prosecco, dich, liebe Fritzi.
Ja. Und da hast ja du wieder was zu erzählen von Schokobananen.
Ja, weil das war die Lieblingssüßigkeit von meiner Mutter, was ich wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht wusste. Und ich für Pass erstaunt war, dass die immer so geheime Schokobananenreserven hatte.
Ja, und warst du da ein bisschen empört?
Ich war empört, dass sie es nicht teilt. Andererseits war ich ein bisschen glücklich. War das mir jetzt nicht so viel gemacht, weil ich es nicht so gern gehabt habe. Aber ich war noch empörter, weil mein Papa hat zum Beispiel immer gekauft Cornetto mit Schokorum. Mhm. Und ich meine, es ist echt urgemein, wenn es halt so Eis daheim gibt, aber halt wirklich nur eins, das man nicht mag. Und dann habe ich halt immer so diese Rumrosinen da rausgepieselt. Also meine Eltern waren süßigkeitentechnisch nicht sehr kinderfreundlich, muss ich sagen.
Die waren egoistisch.
Ja, voll.
Die haben nicht nur das gekauft, was du wolltest, sondern
was sie
selber wollten.
Ich bin empört.
Na, ich bin ja auch empört.
Ich glaube, ich muss auch eine Schokotorte da essen jetzt hier.
Naja, gut.
Ja, nämlich apropos noch was Gutes, was ist mit den Eismarillenknödeln? Die kommen ja auch aus dem 10. Bezirk, oder?
Der Tichy, ja, der macht halt Eis und hat die Eismarillenknödel erfunden und ist ein großer Streit immer. Jetzt gibt es ja schon sehr viele, aber es war an und für sich immer die große Rivalität zwischen den Anhängern vom Tichy und den Anhängern vom Schwedenplatz.
Ja, du bist Fraktion?
Ich bin Fraktion Schwedenplatz.
Ja, ja.
Allerdings hat der Tichy total Haselnusseis.
Mhm.
Das ist in Blöcken, kannst du es kaufen.
Mhm.
Und das ist ein bisschen pervers, aber köstlich.
Mhm. Ja, na, die Eismarillen und auch diese Schneeballen und diese Sachen mit Mohn, die muss ich sagen, die sind auch total gut.
Ja, aber es ist halt der Wahnsinn, was sich dort immer abspielt.
Ja, das stimmt, aber es ist irgendwie amüsant.
Ja.
Ja, dann ist der Viktor-Adler-Markt, über den haben wir auch schon geredet, wenn wir jetzt schon bei genussvollen Dingen sind.
Ja, Viktor-Adler-Markt.
Dann gibt es voll gute Kebab sicher auch.
Ja, aber da bin ich nicht die Ansprechpartnerin.
Ja, da kann uns vielleicht jemand mal einen Tipp geben, wo man das beste Kebab in Favoriten kriegt.
Ja.
Oder irgendwas anderes noch Köstliches.
Gibt sicher.
Ja.
Und so haben wir Favoriten auch.
Ja, was könnte man noch über Favoriten sagen? Den Wasserturm und den Papierinnen?
Den Wasserturm, könnte man sagen, den Wasserturm, der ja im Zuge der ersten Hochquellenwasserleitung, weil das ganz einfach zu hoch am Berg war, musste man dort Wasser raufpumpen und von dort verteilen.
Mhm.
Der ist aber relativ bald dann obsolet geworden, weil man die zweite Hochquellenwasserleitung gebaut hat.
Also da hat man das Wasser gespeichert, oder was war das?
Ja, das ist raufgepumpt worden, gespeichert und von dort ist es verteilt worden, weil der Druck zu wenig war.
Ah ja, und das ist das, warum sich eigentlich freut sich nicht nur der Wiener, sondern freut sich der Favoriten auf das gute Hochquellwasser und das Ankerbrot.
Ja, aber in der Reklame war es der Wiener.
Mhm.
Ja, und das jetzt, also relativ, man hat ihn dann bis 1956 noch genutzt, aber seitdem ist er eigentlich nur mehr für Ausstellungen und so weiter.
Und wo ist der genau?
Raxstraßen.
Rax.
Auf der Raxstraße, wenn die Laxenburger Straßen raufkommt, dann in etwa.
Ja.
Ja, und den Papierinnen, den sagen wir, den Schindler, der ja der bekannteste Fußballer in der Zwischenkriegszeit war und vielleicht auch so bekannt war, weil er auf mysteriöse Art und Weise durchs Leben und ums Leben gekommen ist.
Aha, wodurch?
Naja, offiziell durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. Aber das wäre jetzt
zu.
Vielleicht, dass wir mal für Sportler.
Wir machen mal was über Sport in Wien.
Würde ich auch
Schwimmen
so
haben wir ja schon. Aber ich würde sagen, Fritzi, wir stoßen jetzt mal an auf unser Wiedersehen, auf unsere Hörerinnen und Hörer und auf unseren supernen Podcast. Und ich, ja, Prost.
Prost, danke für alles und
danke.
Servus, Edith.
Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.